Hallo Matze, ich hab schon was.
Ja, Michael, du hast einen neuen Charakter mitgebracht, glaube ich, ne?
Ja, total, total cool, total super. Ist ein Elf und ist ein Elfen-Ranger und total cool. Also ich habe als Erzfeind habe ich.
Lass mich raten.
Ja?
Erzfeind sind Orks, weil Orks haben deine Familie ausgelöscht und bist auf Rache aus.
Woher weißt du das?
Puh, Klischees.
Verdammt. Ja, dann muss ich mir wohl was ausdenken.
Ja. Willkommen zur nächsten Folge.
Ja, Folge 22, eine Schnapszahl
Darauf ein Tee.
und darauf ein Tee, genau, darauf ein Tee, eine Teezahl, das sollten wir umbenennen.
Ja,
Finde
auch
ich für
nicht
gut,
schlecht.
ja.
Ja, heute primär geht es um Charakterhintergründe, Charaktergeschichte.
Genau, und noch ein bisschen mehr. Ich sehe gerade schon, du hast den Riesenklopper jetzt auch auf deinem Tisch liegen. Ich habe ihn gestern direkt der
Er
Post
meint damit
runtergenommen.
ein Buch.
Natürlich meine ich das Buch auch.
Der Postbote war da und hat heute das Crowdfunding-Produkt RuneQuest vom Uhrwerk Verlag geliefert.
Ja, über Game on Tabletop.
Ja,
Genau.
ganz genau.
Das ist ja
Ich,
echt ein. Also, ich war auch total erstaunt. Das Paket ist echt schwer gewesen. Riecht auch noch neu, ne?
ja,
Gerade aus.
2,7 Kilo stand auf dem Paketaufkleber drauf.
Ja. Das
Die
waren die Würfel, die waren so schwer.
genau, die Würfel
Bei mir
waren so
auch.
schwer. Zwergischer Machart.
Ja, genau. Wurfgeschosse. Nein,
Ja.
die Würfel sind nicht so schwer. Also tatsächlich nicht. Aber für den Q-Workshop echt geil. Also.
Sie sind echt schön und also Q-Workshop macht einfach schöne Würfel, aber ich finde persönlich, sie haben halt den Nachteil, dass man sie halt ganz oft sehr schwer lesen kann.
Ja.
Deshalb habe ich nicht so wirklich viele von denen, aber bei den RuneQuest-Sachen muss ich sagen, gut zu lesen. Ich habe es ja jetzt hier
Definitiv.
ich sage jetzt mal, Knochen und Blutrot.
Ja, ich habe sie jetzt hier mit goldener Schrift und ich würde
Türkis?
sagen Türkis, vielleicht auch Petrol,
Mhm.
irgendwie so dazwischen.
Ja,
So
irgendwie
zwischen
sowas.
Türkis und Petrol. Ich finde sie beide total hübsch und deine sind so die Knochenwürfel, finde ich auch richtig, richtig gut. Ich habe
Ne?
auch schon reingeschaut bei mir zu Hause. Gefällt mir.
Ja.
Tatsächlich.
Also
Ja.
über RuneQuest werden wir dann beim nächsten oder übernächsten Mal, je nachdem, wann und wie wir dazu kommen, das auch mal alles durchzulesen, wenn wir noch mal ein kleines Feedback zu geben im Detail, aber heute so als Ersteindruck. Also, na, erstmal sauber gearbeitet, es passt alles so vom ersten Durchblättern.
Total schöner Vordruck auch, ne? Also das mag ich ja
Ja.
immer ganz gerne, wenn so die Karte im Vordruck ist.
Na?
Knarzt
Alles,
es noch.
es ist knarzt noch, es duftet noch frisch gedruckt
Ja.
quasi. Ja.
Ja, ich mag das Artwork total. Genau, der Krieger sieht
Ja,
richtig, richtig klasse
wollte
aus.
ich gerade sagen. Es ist alles sehr
Ja.
stimmig. Wie gesagt, beim Durchblättern, ich sehe hier nichts, was mich irgendwie verstimmt. Es
Ja.
funktioniert alles wunderschöne Karten, wie ich finde.
Total.
Ja.
Für alle, die von RuneQuest jetzt noch so gar nichts wissen, das ist ein Fantasy-Rollenspielsystem, das in der ersten Auflage 1978 von Chaosium rausgebracht wurde. Also eigentlich einer der Urväter des Rollenspiels, wie wir es heute kennen. Und die Welt ist gar nicht so klassisch Fantasy, also nicht Fantel-Alter, sondern naja, tatsächlich eher klassische Fantasy im Sinne der historischen Epoche, würde ich sagen. Die Welt Glorantha, die beschrieben wird, ist auch keine klassisch europäische Welt, sondern eher so an das alte Indien, Mesopotamien und ähnliches. Ja, die A2-Karte, ne? Oder ist das sogar eine A1-Karte?
Die
Das ist die
A1-Karte.
A1-Karte, ne? Die ist
Ja.
großartig, beidseitig bedruckt,
Ja.
übrigens. Total super, richtig schön, muss ich
Wahnsinn.
ja
Also
sagen.
ich
Ja.
freue mich tatsächlich darauf, erstmal mich da einzulesen und dann auch irgendwann bald mal zu spielen.
Genau, die
So,
Regeln sind ein Prozentsystem, das ist das,
das, was man auch von Cthulhu kennt.
genau, das ist einer der Klassiker der Rollenspielszene, wenn man das so sagen möchte. Hat
Ja.
mich total begeistert. Ist jetzt ja auch nicht der einzige das einzige Crowdfunding vom Uhrwerk Verlag, das jetzt gerade zu Ende gegangen ist.
Nee, Lexarkana.
Ich war bei der Live-Schalte dabei.
Genau. Ja, ich hatte Dinge zu tun.
War okay, also war eher so ein Countdown zusammengucken und mal gucken, ob noch irgendwelche Gelder da zusammenkommen. Ist 900% gefundet worden. Ziemlich glatt 900%.
Ist mal eine schöne Hausnummer, ne? 900%?
Ja.
Ja, es ist toll, wenn sowas klappt. Ne? Es ist natürlich auch für den Verlag und für alle, die daran arbeiten, natürlich auch wunderschön, wenn man sieht, was da alles geht, was da für ein Interesse dran ist.
Ja. Ich sag also, ja, das ist der Uhrwerk Verlag hat gerade so die Klassik-Schiene dabei, könnte man sagen.
Ne? Ich finde es aber eine schöne Entwicklung. Wie gesagt, jetzt muss ich nur noch zum Spielen kommen und auch mit mehreren Leuten real am Tisch sitzen dürften. Dann würde ich auch mehr spielen.
Das fände ich auch richtig gut, aber da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Du hast den ersten Peaks, ich habe den ersten Peaks.
Richtig.
Und der zweite kommt.
Zweite Peaks kommt in 5 Wochen.
Ja, meiner am 21.05.
Ja, ich glaube 6.06. oder so.
Total super. Also ich freue mich auch drauf und 2 Wochen nach dem zweiten Peaks ist man ja auch mit dem, was wir da kriegen, zu 95%
richtig, genau.
gesichert. Jetzt haben wir ja schon mal eine gute Absicherung gegen schweren Verlauf, das ist ja schon mal was. Naja, wollen wir gar nicht mal vertiefen, das könnt ihr euch in ganz vielen anderen Podcasts anhören, was.
Da gibt es Leute, die haben viel mehr Ahnung als wir.
Ja, hört den NDR-Podcast mit Herrn Drosten und Frau Ziesek. Das sind 2 Experten, die können da mehr zu erzählen. Ja, aber auch so andere Sachen. Ich weiß nicht, was bei dir gerade so los ist. Habt ihr irgendwas?
Du, ich habe Prüfungen geschrieben. Für mich fällt jetzt gerade erstmal alles ab. Ich komme jetzt gerade erstmal mit sehr viel Freizeit wieder zurück. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen auf der Playstation gezockt. Ich habe Far Cry 5 jetzt angefangen. Ja, ich weiß, ich bin ein paar Jahre hinterher, aber es macht ja nichts.
Also ich spiele gerne Spiele, die 5 bis 10, 15 Jahre alt sind. Also ich habe kein Problem mit.
Du, Spiel kostet 10, 12 Euro gebraucht.
Ja.
Schiebst du rein, spielst du, hast Spaß. Also wenn dir das Spaß macht. Und abends mal ein bisschen rumballern, finde ich mal ganz entspannt. Ne? Ja, lenkt auch ein bisschen ab. Ne?
Klar.
Ist ein schöner Zeitfresser. Ich habe ordentlich an Klemmbausteinen mir noch ein paar Sets gekauft.
Ja, ich sehe die gerade. Ja. Die Haunebu, da bin ich ja so ein bisschen neidisch drauf.
Großartig. Ja, die fliegende Reichsscheibe.
Genau, die Reichsflugscheibe.
Ja, die muss ich kaufen. Noch ein dickes Alien, so aber vor allem noch ein großes Projekt, die Flying Dutchman.
Ja, herrlich. Ne? Mold King, ne?
Ja. Mold King, ja.
Ja, herrlich. Ja, dann genau. Viel Spaß beim Klemmen. Ne? Genau, das ist ja eine tolle Sache. Kann man coole Sachen.
Du kannst es wunderbar nebenbei machen, neben einem Film oder was, stellst deinen Laptop auf den Tisch und guckst irgendwie was auf Netflix nebenbei oder so.
Ja, mein letztes Modell war ein Kobi-Modell.
Kobi war auch mein letztes, Fokker DR1.
Ja, ich hatte die.
Der Rote Baron.
Die Fähre. Ich weiß gerade gar nicht, welche genau, aber eine der Ostseefähren. Ah. Die werden ja auch von Kobi hergestellt und auf den Fähren exklusiv verkauft.
Ach was, ja?
Ja, genau. Ist mir von Freunden mitgebracht worden.
Ach, guck an.
Das war mein letztjähriges Geburtstagsgeschenk, das ich dann doch nochmal bekommen habe.
Ach so, schön.
Ja. Genau, habe ich mich sehr gefreut. Und danke nochmal. Ne?
Wusste ich gar nicht. Okay,
ja so. Danke an Chris und Tina.
Ah.
Die waren ja da unterwegs. Ja. Nee, also richtig cool. Hat sich auch schön gebaut. Kobi ist... gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsherstellern, was die Qualität und generell die Bautechniken angeht.
Bei Kobi hat bis jetzt immer alles gepasst.
Habe ich während meiner Online-Runde mit den beiden tatsächlich, also wir haben alle drei gespielt und ich habe währenddessen das Modell gebaut.
Als wir Dune gespielt haben, habe ich 2 Modelle gemacht.
2?
Ja. Ja,
nicht schlecht. Ja, das ist doch schon mal was.
Einmal das Glumanda da.
Ja.
Und einmal halt eben die Fokker DR1.
Ja. Ja, ich habe auch mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe The Expanse angefangen zu lesen, habe das erste Buch fast durch und habe die Serie auch schon zu Ende geguckt.
Ja.
Ich hatte ja die ersten 3 Staffeln auch schon geguckt. Mhm. Staffel 4 und 5 fehlten mir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Ende gefällt der 5. Staffel. Ich weiß es noch nicht. Ich muss da, glaube ich, noch mal in mich reindenken. Ich will auch nicht spoilern, aber...
Ich habe es gesehen, aber wir wollen hier nicht spoilern.
Genau. Ne? Ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Soll ja noch eine 6. Staffel kommen.
Wäre wünschenswert, weil die 5. Staffel hat halt noch nicht abgeschlossen.
Richtig.
Ja, ich finde die 5. Also, es ist okay, was sie da abliefern per se, aber es steht so ein bisschen mit dem Konflikt, was vorher so alles gelaufen ist. Das ja. ist irgendwo. Es hat für mich das Gefühl, als ob sie irgendwie die Drehbuchschreiber gewechselt haben, so das ja. ganze Team.
Ja, haben sie ja im Grunde auch. Es hat ja, ne, Amazon ja. übernommen und.
Aber vorher haben sie
schon. Vorher schon übernommen. Ja, ja, aber auch ja, schon ab ja. Staffel 4 fühlte sich ja anders an, fand ich. Na? Naja, macht ja nichts. Ich fand also insgesamt gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Tatsächlich, die Bücher sind sogar noch viel, viel besser. Sind gut geschrieben. Ich habe sie mir in Digitalform gekauft und lese sie gerade abends. Von alleine Background beleuchtet, könnte man sagen. Ja,
ja. Ich habe hab ja letztes Mal schon gesagt, dass ich den Perry Rhodan Ziegelstein abgeschlossen hatte.
Ich habe ihn fast fertig.
Noch
60?
Hab dann jetzt ja. mit dem Neo-Sammelband mit dem ersten angefangen. Den
ah,
gibt's,
ja.
den gibt's, es gibt's von, also die Neo-Serie ist ja quasi die Neuinterpretation, ne? Die ist ein bisschen, ja, frischer, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Fängt dann auch in den 2030ern an. Und nicht in den 1960ern.
Ja.
Da merkst du auch schon, dass da eine andere Sprache miteinander ja. ist und so weiter. Also, jeder, dem es interessiert, würde ich sagen, fangt mit Neo an. Ne?
Ja.
Meine persönliche Meinung jetzt so vom ersten Anschlag.
Eschbach ist gut, aber er neigt zum Schwafeln, habe ich das Gefühl. Also,
ja, du musst es erst mal lesen.
So, ja, ja. Er holt sehr weit aus
ja.
und holt seinen Leser ja. mit sehr viel Hintergrundwissen ab.
Es hat eher eine Biografie, was er da gemacht hat.
Ich, spannend ohne Frage.
Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, in verschiedenen Ebenen, sagen wir es mal so.
Ich bin
ja.
am Haken.
Ja.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, die dadurch, dass die Neo-Serie quasi gerade Jubiläum hat,
ah, ja.
Haut der Verlag den ersten Sammelband, der sonst, ich meine, 25 Euro kosten würde, für einen 10er digital raus.
Ach cool. Ja, dann.
Also, da kann man mal so machen.
Sollte ich mir vielleicht noch mal was gönnen, aber erstmal ja. wird The Expanse gelesen, ja. genau.
Das Einzige, was für mich so ein kleiner Dämpfer ist, wenn du vorher den Eschbach gelesen hast,
ja.
wie ich, und dann quasi mit dem Neo startest,
ja.
dann hast du einen Teil, ich sag jetzt mal so, das letzte Drittel vom
ja.
Eschbach quasi in der Neuinterpretation im Neo drin.
Okay.
Also das erste Buch ist eigentlich nur eine komplette Wiederholung, allerdings natürlich auf einer anderen Zeit. Also es ist nicht alles komplett gleich, sonst wäre es ja total langweilig. Aber grundlegend hast du denselben Start und dasselbe Ziel.
Ja, viel Überschneidung.
Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, es bleibt ja
genau.
der Storyverlauf bleibt ja irgendwo gleich. Ne? Du hast dieselben ja. Charaktere dabei, die sich zwar alle so ein bisschen anders untereinander verhalten.
Ja.
Ja. Und auch Dinge anders machen.
Gut, das ist ja so, wenn man was neu schreibt. Wäre es ja langweilig, ja. wenn man das Gleiche einfach nochmal schreiben würde, nur eine andere Jahreszahl reinschreiben
ja,
würde.
Natürlich. Es ist ja auch in Ordnung.
Genau. Ja, ja, klingt auf jeden Fall gut und spannend.
Ja. Genau. Also habe es trotz alledem nicht bereut.
Ja. Nö, das kann ich verstehen. Das ist gut so. Ja, ansonsten habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass ich Platz geschaffen habe in meinem Regal, weil dieser dicke Klopper von RuneQuest auch einen guten Platz haben soll und habe dabei festgestellt, ich habe doch, wenn man das Digitale rausrechnet, über 50 verschiedene Rollenspielsysteme. Und da würde ich auch gerne darauf hinweisen, dass wir jetzt hier im Podcast eine neue Kategorie einführen. Wir nennen sie Schätze aus dem Regal.
Genau, wir werden mehr oder weniger abwechselnd, je nachdem wie wir dazu kommen und wie wir Lust haben.
Genau.
Einfach mal Systeme vorstellen, die vielleicht nicht so im Vordergrund sind. Also es gibt ja nun mal die großen Systeme, DSA, D&D, Shadowrun, Cthulhu und so weiter und so fort, die bekannt sind. Da kann man sich viele Sachen zu anhören, man kann sich viele Sachen auf YouTube angucken. Und wir werden jetzt eher die nischigeren Sachen, die vielleicht nicht so die Plattform haben, einfach mal besprechen.
Genau, ich habe eins davon mitgebracht, das auch auf einem Crowdfunding finanziert wurde. Und das ist im ersten Blick total unscheinbar. Wenn ich das so im Laden sehen würde und keine Ahnung hätte, was das ist, würde ich es wahrscheinlich nicht mitnehmen.
Ja, das, also sagen wir mal so, es ist sehr unscheinbar, es ist kein typisches Rollenspielprodukt von der Aufmachung her, es ist sehr schlicht. Trotz alledem, sagen wir mal, hochwertig gemacht. Auf jeden Fall. Ich sehe da so einen großen Namen in kleiner Schrift vorne drauf, der eigentlich schon sehr viel verrät, nämlich Robin D. Laws.
Richtig, genau. Es geht um Hillfolk. Das ist ein, nennt sich A Game of Iron Age Drama, also ein Rollenspielsystem, bei dem es um dramatische Szenen geht. Es konzentriert sich im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen nicht so sehr um externe Bedrohungen. Oftmals hat man das ja so, ne, die Charaktere als Gruppe gegen X oder was auch immer. Mhm. In Hillfolk geht es tatsächlich um das Beziehungsgeflecht zwischen den Charakteren. Das ist das, was im Mittelpunkt steht. Zudem ist es ein, ich sag mal, fast spielleiterloses Rollenspiel. Es ist nicht komplett spielleiterlos, es gibt einen Spielleiter, aber es ist nicht so, dass der Spielleiter eine Story angibt und die Spieler nur ihre Charaktere übernehmen und erzählen, welche Aktionen sie unternehmen, sondern das dahinterliegende Drama-System, das ist das Regelsystem, regelt die Beziehung unter den Charakteren. Und jeder Spieler in einer bestimmten Reihenfolge, die von Runde zu Runde anders ist, benennt Szenen. Das heißt, Spieler 1 sagt zum Beispiel so, ich bin jetzt in Szene XY, wir sind am Getreidespeicher und der ist abgebrannt. Mhm. Das hat auch der Spielleiter sich nicht ausgedacht, sondern das denkt sich in dem Moment der Spieler aus. Also der erfindet sozusagen ein Problem.
Ja.
Und dann sagt er, mein Charakter ist da und dann ist noch Charakter von Spieler XY da und der Charakter ist auch da. Und dann gibt es halt Punkte, die man ausgeben kann, die man sich durch bestimmte Szenen erspielen kann, mit denen ein anderer Spieler sagen könnte, ich will aber nicht, dass mein Charakter dabei ist.
Ja.
Deswegen kaufe ich mich aus der Szene raus. Ich muss mich aber rauskaufen.
Ja.
Noch teurer wird es für den Spieler, wenn er eine Szene benennt und seinen eigenen Charakter nicht involvieren will, zum Beispiel.
Hast du dafür irgendwie ein Benny-System oder
wie funktioniert das? Ja, im Grunde. Also du hast halt Drama-Punkte und die kannst du halt ausgeben, um halt dich selber aus Szenen von anderen Spielern rauszukaufen.
Ja.
Oder einzukaufen. Mhm. Ja, zu sagen, ich gebe jetzt einen Punkt aus, um in die Szene reinzukommen. Das könnte auch interessant sein. Ich will aber, dass mein Charakter dabei ist. Oder aber der Spieler, der die Szene benennt, kann, das kostet allerdings dann 2 Punkte, kann sich selber aus der Szene rauskaufen. Könnte sozusagen 2 andere Spieler in eine dramatische Szene setzen und sagen, und jetzt viel Spaß dabei.
Ihr seid jetzt auf dem sinkenden Schiff.
Ihr seid jetzt auf dem Schiff. Genau, richtig, so ungefähr. Das Standardszenario ist die Bronzezeit. Mhm. Und wenn ich dir jetzt die Karte zeige, Moment, ich muss mal eben kurz, ich habe mir hier...
Er hat sich vorbereitet, ich sehe es ganz deutlich.
Vorbereitet. Ich habe Sachen drin. Dann kannst du mir bestimmt schon fast sagen, ob du diese Gegend eventuell erkennst.
Das sieht aus wie nach Sylt.
Nee.
Naja doch, wenn du... Also der Inner Sea, das hätte quasi einen Abdruck zeigen können.
Ja, so ähnlich. Tatsächlich ist es eine reale Gegend auf unserer Erde, die da als Basis bezieht. Die Hügel, östlich davon eine innere See. Im Süden ist das Imperium der, wie nennt sich das Ganze, der Red-Leute. Mhm. Also der Schilfmenschen.
Ja.
Im Osten sind die Steinköppe und die Dreizack-Menschen am Ufer und so. Wie gesagt, Bronzezeit, das heißt, die Leute hatten nicht so richtig an. Nein, es handelt sich um das bronzezeitliche Israel im Grunde genommen.
Okay, hätte ich nicht erkannt.
Nein, genau, die innere See ist das Tote Meer.
Ja, okay.
So, ne? Also grob. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das, südöstlich sind die Ziegelstein-Leute. Das sind ja quasi so Mesopotamien, wenn man das so will.
Ja.
Ne? Also spielt in dieser Zeit ein Hügelvolk. Man kennt nicht wirklich was über die Nachbarn. Man weiß, die gibt es. Und man baut sich halt Charaktere. Was Schöne ist, und dann kommt dieses Dramasystem. Du siehst, es gibt so eine Verknüpfung zwischen den Charakteren. Ne? Es ist hier anhand eines Beispiels genannt Axe-Handle, oder Axe-Griff heißt da eine Charakter. Die haben so komische Namen, die nach Eigenschaften benannt sind.
Gut. Wie auch immer. Passt zu der Zeit.
Passt zu der Zeit, genau. Ne? Von Adrian gespielt und der hat halt, der ist der Stiefsohn von Iger, der ist verheiratet mit Bladesinger. Die Tochter von Fated, ne, der Bruder von Crow und so weiter und so fort.
Also die Gruppe startet mit einem Beziehungsgeflecht.
Genau, und dann benennt jeder Spieler zwei Charaktere und benennt, was er von diesen möchte. Also hier zum Beispiel möchte Axel gerne den Respekt von Fated, also von dem Charakter Fated. Hm. Und ist verheiratet mit Bladesinger und möchte, dass Bladesinger ihm zu Diensten ist. Also möchte ihre Unterwürfigkeit.
Ja.
Und die Spieler dieser anderen Charaktere benennen dann, warum dieser Charakter das nicht bekommt.
Hm.
Und das ist dann halt auch eins der Ziele sozusagen. Also man hat damit zwei Ziele für den Charakter. Jeder hat das.
Ja.
Und spielt halt Szenen aus, die für den Charakter dann dahin führen, das zu bekommen. Und die anderen haben ja einen Grund, warum das nicht ist. Und dann wird halt geguckt, kann dieser Konflikt aufgelöst werden und.
Hm.
Ist halt mal was ganz anderes.
Wie ist da so der Hintergrund zu dem System? Also ich meine, der dürfte ja meines Erachtens nicht zu komplex sein, nein, weil wenn jeder der Charaktere oder jeder der Spielerschaft da ja auch was mit eintragen kann zu dem oder muss, sonst funktioniert es ja nun mal nicht.
Ja, genau.
Dann müsste das ja ein bisschen rudimentär sein, oder?
Genau. Session Zero, da benennt man einfach die Charaktere. Du hast einen relativ einfachen Charakterbogen. Ich habe dir da mal einen hingelegt.
Ja.
Und die Charaktere selber sind halt so ein bisschen einfach aufgebaut. Ne? Also du hast halt die dramatischen Pole des Charakters. Ne? Ich bin gespielt von, mein Bedürfnis ist, ich habe die Rolle, das ist meine Rolle im Dorf sozusagen. Ne? Ich bin der Jäger, ich bin der Bauer, ich bin was auch immer.
Also ich muss ja sagen, wenn ich da jetzt so mir das angucke, dann habe ich das Gefühl, dass das sehr fätig ist. Also
ja,
es liest sich auch zumindest halbwegs wie ein Fate-Bogen.
Genau, du hast halt, was ich tun kann, und dann hast du halt da zwei starke Talente, drei mittelstarke und drei schwache Talente. Und du teilst halt einfach ein Ausdauer, Kämpfen, Wissen herstellen, bewegen, reden und schleichen.
Ja.
Und keine Ahnung, in zwei Sachen bist du halt stark und drei bist du mittelstark und so weiter und so fort. Und das ist dann einfach in Konflikten ganz einfach geregelt, wenn zwei Charaktere irgendwas gegeneinander machen, beide reden miteinander und es geht um einen Sprachkonflikt, dann gewinnt der stark ist, gegen den der mittel ist, der mittel ist, gegen den der schwach ist. Wenn sie gleich stark sind, dann wird halt in Anführungsstrichen ausgelost, wer da gewinnt.
Okay, werfen wir eine Münze. Ist auch okay.
Ja, so ungefähr. Ne? Also es gibt noch ein Kartensystem, das jetzt zu erklären wäre ein bisschen umständlich.
Ja.
Aber man braucht halt einfach vor allen Dingen auch ein Kartendeck dazu. Ein einfaches Pokerdeck zum Spielen. Und ein paar Chips und so. Also jeder Deadland-Spieler könnte da
beisteuern.
Ganz einfaches beisteuern. Ja, ansonsten, der Spielleiter ist vor allen Dingen dazu da, dafür zu sorgen, dass Charaktere, die in den Szenen der anderen Spieler zu wenig Screentime hatten, mehr Screentime kriegen.
Also er lenkt es ein bisschen.
Er lenkt ganz ein bisschen, klassisch, genau. Ja. Der Spielleiter ist der einzige Spieler, ist im Grunde genommen der einzige Spieler, der keinen eigenen Charakter hat und manchmal auch mit externen Bedrohungen aufwartet.
Ja.
So, dass, keine Ahnung, ein verfeindetes Nachbardorf, den Getreidesilo kaputt gemacht hat oder. Also das einfach, der einfach Probleme aufwirft und im Zweifelsfall als Schiedsrichter dient. Der Spielleiter hat also weniger Einfluss als in anderen Spielen, könnte man sagen, auf die Story selber, weil die Spieler die Story mehr gestalten.
Ja, aber das ist ja bei diesen erzähllastigen Spielen jetzt nicht so ungewöhnlich.
Nee, genau, aber hier ist es halt noch stärker als zum Beispiel bei Fate.
Mhm.
Ne, also das legt noch viel, viel mehr Wert darauf. Einer der Gründe, warum ich auch dieses Spiel so toll finde, ist, dass es das macht, was Shadowrun Anarchy versucht hat, aber richtig.
Okay.
So, ich habe immer das Gefühl, dass Shadowrun Anarchy sich so ein bisschen bei Hillfolk abgeguckt hat.
Aha.
So vom Prinzip her, wie sowas funktionieren kann. Dann aber auf dem halben Wege wieder gedacht hat, wir sind aber Shadowrun. Und deswegen doch nochmal irgendwie so ein paar komische Shadowrunige Regeln reingebaut hat.
Ja.
Wodurch das Anarchy für mich nicht so funktioniert. Ja, genau.
Also Anarchy funktioniert tatsächlich irgendwie besser als das klassische Shadowrun für mich.
Ja, aber naja, ne? Also du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau. So. Ne, insgesamt ist es so, dass man dann auch, ja, man macht sich halt bestimmte Notizen während des Spiels und so weiter und so fort. Es geht halt wirklich um gemeinsames Entscheiden und die Spieler entscheiden auch darüber, wann die Sitzung vorbei ist. Man versucht halt einen Cliffhanger zu finden und dann.
Gibt es dafür denn noch weiteres Material? Also bis jetzt reden wir sehr viel über das System, aber irgendwo habe ich noch nichts von der Welt.
Muss auch nicht. Die Welt ist unsere Welt in der Bronzezeit, aber das Spannende ist, ein gutes Drittel des Buches oder eine gute Hälfte des Buches sind alternative Szenarien.
Oh.
Die auf 2 bis 4 Seiten einfach ein zusätzliches Szenario beschreiben. Und eins davon habe ich aufgeschlagen und das auch nicht mit wenig Absicht. Wir haben ja vorhin über The Expanse, da habe ich ja noch was berichtet, ich habe es fertig, geguckt und das eine Szenario nennt sich Colony Wars und es gibt immer so eine kurze Beschreibung in a nutshell, also dieses quasi Kurzzusammenfassung. Mhm. Und als sich die menschliche Art über das Sonnensystem quasi verbreitet, haben sich neue Kolonien auf dem Mars, Jupiter und Saturn beziehungsweise auf den Monden entwickelt und auf dem Asteroidengürtel.
Ja.
Die Interessen treffen aufeinander, es gibt sozusagen Ausnutzung, kulturelle Veränderungen und am Ende zivilen Aufruhr. Ich meine, das kommt uns doch alles sehr bekannt vor. Ja. Ne? Welche Seite sucht man sich aus und so weiter und so fort. Ne? Also sehr, sehr großartig. Also es ist im Grunde genommen fühlt sich das wirklich an oder liest sich das so ein bisschen wie so ein System, das quasi, mit dem man dann quasi auch ein expansmäßiges Szenario bespielen könnte.
Klingt einfach nach einem System, was man mal ausprobieren müsste. Ich bin da immer sehr hin und her gerissen. Ne?
Tja. Genau, und dann gibt's halt, ne, du hast halt, es geht halt, wie gesagt, ne, du spielst dann eher so die Konflikte der Charaktere dann auf dem Schiff untereinander und so.
Hm.
Darum geht's.
Hast du es denn schon mal gespielt?
Ich habe es einmal gespielt. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Also ich fand das, hat Spaß gemacht.
Aber ich denke, durch den Aufbau, Aufbau denke ich mal, dass es sinnvoller wäre, das auch ein paar Mal öfters so 3-4 Mal zu spielen, damit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, hier ist die Relationship Map, das ist so. Genau, es waren drei Spieler, die dann die Charaktere Glückliche Hand, Flamme und Sicheres Auge gespielt haben. Und also das eine ist dann, Flamme ist die Amme vom scharfen Auge zum Beispiel. Scharfes Auge ist der jüngere Bruder von Glücklicher Hand. Und Glückliche Hand hat eine abgewiesene Liebschaft von Flamme.
Hm. So.
Ja. Ja. Ne, also das dann so, genau. Und dann. Ja, genau. Ne, sowas hier zum Beispiel. Ein scharfes Auge, der jüngere Bruder wünscht sich mehr Freiheit von seinem großen Bruder.
Von wann ist das?
Das Hilfork ist von, jetzt bringst du mich ja hier richtig in Bedrängnis. Und ist gar nicht so alt, 2014? Nein, das ist älter. Ja, neuer. Ja, viel neuer. Der Kickstarter, oh Gott, hier sind die ganzen Namen, genau. Liebe es, wenn das nicht auf der ersten Seite steht.
Ja, mir ging es auch eher darum
2017, 2018.
Mir ging es eher darum zu begründen, ob das auch noch verfügbar ist, weil es ist ja nun mal ein Kickstarter. Ich weiß auch nicht, ob das im regulären Verkauf ist und ob es davon auch eine deutsche Übersetzung gibt.
Es gibt keine deutsche Übersetzung. Ich habe das tatsächlich in London gekauft.
Ah ja, okay.
Also
das heißt, ist auch wahrscheinlich eher schwierig hierzulande zu bekommen.
Ist
in der Printversion.
Ja, in der Printversion, genau. Nicht so ganz. 2013, tatsächlich schon älter als ich
dachte. Ah, okay.
Genau. Habe ich übrigens tatsächlich von einem YouTuber erfahren, von diesem System.
Ah, ja.
Lindy Beige, ich weiß nicht, ob der was das sagt.
Nee, gar nicht.
So ein Historien-YouTuber, der Schwertkampf und sowas.
Macht der englischen Content?
Ja.
Ja, gut, uninteressant.
Englischsprachig, genau.
Völlig uninteressant.
Der ist in so einer Bubble unterwegs, der auch so ein Scholar Gladiatoria und so. Das sind so HEMA-YouTube-Channels größtenteils.
Mhm.
Und der Lindy Beige macht auch so Historien-Sachen.
Hm.
So Mittelalter-Sachen. Da bin ich halt auf die Idee gekommen, weil ich das sehr begeistert vorgestellt habe.
Ja.
Daher kannte ich den Namen, habe es dann gegoogelt und als ich es dann in England im Rollenspielladen gesehen habe, musste ich es einfach mitnehmen. Ich kam nicht drum herum.
Ja, so gut.
So. Also deswegen, das hat mich begeistert. Und wenn wir mal dazu kommen, kann man ja mal schauen, ob man da vielleicht mal ein nettes Szenario.
Ja, na klar, warum denn nicht? Logisch.
Mit bespielen.
Bietet sich ja nun mal an, ne?
Genau. Ja, Hillfolk legt viel Wert darauf, dass die Charaktere so etwas Ähnliches wie einen Hintergrund entwickeln, allein in der Charaktererschaffung.
Richtig. Charaktererschaffung ist ja dann auch mit Teil des Themas.
Genau, die Session 0, das ist eines der wenigen Systeme, in der die Session 0 und das gemeinsame Erstellen von Charakteren und deren Hintergrund eine wichtige Rolle spielen.
Genau, die Charakterhintergründe und die Verknüpfung untereinander. Wie gehst du da denn vor?
Also,
jetzt also als Spieler natürlich.
Hillfolk spezifisch, ist klar, aber allgemein hängt es sehr davon ab, wie die Gruppe beschaffen ist, ob es sich um One-Shots oder Con-Charaktere oder Kampagnencharaktere handelt. Auch systemabhängig ist es unterschiedlich. Also, ich sag's mal so, ich habe in den meisten Fällen habe ich eine grobe Idee davon, wie der Hintergrund des Charakters ausgesehen haben könnte.
Ja.
Der meistens dann entsteht, wenn ich mir den Charakter erschaffe und gucke, welche Fähigkeiten der hat und schaue, ob ich Fähigkeiten finde oder Fertigkeiten finde, die das Ganze noch irgendwie ergänzen. So. Und wenn ich mir die Werte anschaue, überlege ich mir meistens, woher könnte der Charakter das jetzt können? Wie hat er das gelernt? Warum kann jetzt der Barbar lesen und schreiben? So als blödes Beispiel. Ja. So, woher hat denn der das gelernt, so ungefähr? Mhm. Ja, aber dass ich seitenweise schreibe, ist eigentlich selten der Fall.
Also ich kenne das von früher noch, dass es mehrere gab, die seitenweise das geschrieben hatten und daran auch ihren Spaß hatten und das vielleicht auch heute noch machen. Letztendlich hat das kaum einer gelesen und also ich kenne zumindest überhaupt niemanden, den das wirklich interessiert haben und meistens führte das immer nur zu Frust bei den Spielern der Charaktere, weil die Charaktergeschichte irgendwie nie wirklich zum Tragen kam in der Größe, in dieser Tiefe, wo sie es dargestellt haben. Mhm. Außerdem fand ich auch, dass man sich selber durch diese tiefe Ausgestaltung sehr viel verbaut hat und auch die Spielleitung verbaut hat. Weil wenn ich alles festgeschrieben habe, wer mein Bruder ist, was mein Bruder macht, was meine Onkel, Tante macht und wo ich in der Jugend überall war oder nicht war, ja, dann kann ich nicht improvisieren und eine schöne Geschichte umformen oder herleiten.
Ja? Ich mag das total gerne, wenn eine Charakterhintergrundgeschichte existiert, aber mit Lücken, die der Spielleiter noch füllen kann.
Richtig, genau.
Ich habe durchaus auch in Runden Mitspielende, die Hintergrundgeschichten schreiben und ich bitte dann auch immer darum, bestimmte Lücken zu lassen. Einfach damit man, wenn man diese Hintergrundgeschichten auch in den Charakter einbauen möchte, diese dann auch eine Rolle spielen können. Und das in meiner Splittermund-Kampagne hat das super gut funktioniert. Leider ist einer der Mitspielenden jetzt wegen Corona und kein Interesse am Online-Spiel erstmal, bis wir wieder live spielen können, draußen und ein Teil des Hintergrund-Arcs oder des Main-Arcs sozusagen basiert auf diesem Charakter, aber
ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
Ja. Ja. Aber ich habe auch die Hintergrundgeschichten anderer Charaktere eingebaut und das bereitet mir viel Freude.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja, es ist ja auch schön als Spieler, wenn dann daraus etwas entsteht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich in unserer Jahresgreifen-Kampagne ja nun mal ein Andergaster Söldner gespielt habe. Und also allein diese Herkunft Andergast, ich habe dauernd irgendwelche Spitzen gekriegt.
Captain Andergast.
Ich habe dauernd ging es um irgendwelche Eichelwitze, irgendwelche Geschichten, Konflikte mit Nostria und Es war einfach toll und es war für mich so ein bisschen das gute Salz in der Suppe, die sie ausgemacht haben.
Genau, und das aber ohne, dass du eine große, lange, ausgearbeitete Hintergrundstory geschrieben hast.
Ja, richtig. Genau. Es hat sich auch entwickelt und dadurch, dass ich nicht alles in die Tiefe geschrieben habe, konnte es sich auch einfach leichtgängig entwickeln.
Ja, ich habe das ganz oft, dass sich Hintergrundgeschichten von Charakteren bei mir erst im Spiel so richtig entwickeln, wenn ich den Charakter kennengelernt habe. und überlege so, okay, der macht jetzt irgendwie komische Dinge, der kommt so auf komische Ideen, woher kommt der auf solche Ideen, und dann unterhält man sich ja vielleicht mal, macht ein bisschen Rollenspielszenen. Ich habe das in meiner Splittermond-Runde, der ich spielen kann zum Beispiel, dann auch mittlerweile ist tatsächlich die Familie dieses Charakters total ausgearbeitet. Und ich habe dann auch die Schwester und den Bruder, weil ich gesagt, ich habe am Anfang gesagt, das ist der Drittgeborene. Habe aber die Älteren gar nicht benannt. Irgendwann habe ich dann benannt, ja, und die Älteste, die Schwester, die hat den Familiensitz übernommen. Deswegen habe ich nur das Stadthaus da am Arsch der Heide bekommen, so ungefähr. Und ne, so das letzte Erbe, das noch da war. Und Stück für Stück ist dann auch daraus entstanden, dass zum Beispiel die Familie diesen Adelstitel gar nicht von Anfang an hatte, sondern aufgrund der Geschichte erst vor zwei Generationen erworben hat und eigentlich eher irgendwelche fiesen Söldner waren, die vorherigen Adligen im Krieg dort vertrieben haben, und der neue Herrscher gesagt hat, oh, ist ja toll, dass ihr die alten, meinem Gegner loyalen Herrscher vertrieben habt, dann dürft ihr das jetzt auch behalten, so ungefähr. Und das ist aber so ein bisschen so das Familiengeheimnis, und die anderen Mitreisenden wissen das mittlerweile, und das ist halt so, ne, und der Großvater war halt ein wargischer Söldner, so aus dem, von den Raugare, für die Splittermond-Liebhaber, also so ein richtig fieser, harter Typ. Und wenn dann sozusagen so Szenen entstehen, so, ja, ach, das findest du brutal, nee, mein Großvater war viel härter drauf, dann hat das halt eine Begründung in der Hintergrundgeschichte. So. Und manchmal ja auch so Sachen, ne, dann so dieses, ja, aber meine Mutter war die Zivilisierte, die dann mir das Lesen und Schreiben beigebracht hat.
Ja.
Aber das ist im Spiel entstanden.
Ja. Nein, das ist ja auch gut, aber wie gehst du vor, wenn du zum Beispiel einen Kon-Charakter machst? Da wirst du so tief nicht vorgehen.
Nein.
Da wirst du auch, also ich kann jetzt so sagen, wie ich zum Beispiel, ich skizziere mir das immer ganz grob.
Genau.
Und ich sage mir, ich nehme jetzt mal Shadowrun zum Beispiel, ich habe nochmal meine, ich könnte einen Konzerner spielen.
Genau.
Ne? So, dann habe ich schon mal den Einstieg, der arbeitet vom Konzern. Warum geht der auf den Run? Warum würde der sein Konzernleben, seine in Anführungsstrichen sichere Welt, warum würde der das riskieren, um das zu machen? Und dann kann ich mir sagen, vielleicht wird er erpresst, vielleicht hat er Schulden, er hat irgendwelche Probleme. Er kann auch sein, dass er ein Konzern-Kiddie ist und völlig gelangweilt ist.
Ein Thrill-Kid.
Und meint, er müsse das jetzt machen, ne, um sich in Gefahr zu bringen oder wie auch immer. Aber allein diese vier Ansätze, die bieten schon mal viel Potenzial für die Spielerschaft und für die Spielleiter.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Also das ist halt, und genau das sind halt diese groben Skizzen, die am Anfang eines Charakters stehen. Was ich ja sagte, dass für mich der Charakter erst mit dem Spiel so richtig an Tiefe gewinnt.
Ja, das ist auch tatsächlich, um bei Shadowrun zu bleiben, meine Lieblingsfrage, die ich, also sagen wir mal, der ein oder andere Charakter von mir dann quasi auch andere Spielercharaktere fragt, warum sollte ich dich denn mitnehmen? Du kannst nichts.
Genau.
Ja, weil mit Shadowrun ist viel möglich, aber warum sollte ich den, was auch immer, nichtsnützigen Junkie mitnehmen, um einen Konzernrun auf einen AAA-Konzern zu machen?
Der
behindert mich nur.
Vielleicht merkt man es nicht, ne? So ungefähr. Dann könnte der Spieler sagen, ja, pass auf, du weißt ja gar nicht, dass mein Charakter ein Junkie ist, das ist jetzt eine Spielerinformation. Egal, aber... Genau, aber das ist halt, es ist die Möglichkeit für Rollenspiel.
Richtig, genau.
Ja, sehe ich auch so.
Und man muss sich halt auch Gedanken machen, warum geht, um mal bei DSA zu bleiben, warum geht der Zuckerbäcker auf Abenteuerjagd?
Richtig.
Warum?
Ja.
Ja.
Motivation ist, glaube ich, eines der Schlüsselworte
in diesem Fall. Genau, Motivation, Familie, Ticks, ja.
Ich hatte mal einen Mitspieler, der sagte, ach mal, also ich weiß auch gar nicht mehr, warum mein Charakter überhaupt noch mitläuft. Eigentlich würde der sich jetzt hier niederlassen. Dann sagt der Spieler,
Dann mach doch.
Ja. Dann mach doch.
Ja.
So, wenn dein Charakter der Meinung ist, der muss jetzt nicht mehr Abenteuer machen, sondern sich hier niederlassen, hat er vielleicht keine gute Motivation.
Ja, und das ist auch gar nicht schlimm.
Nee. Dann ist es halt so. Also, ne, auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, vielleicht ist das nicht der richtige Charakter.
Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Also das, ich muss es nicht erzwingen.
Ja.
Ne?
Eine der coolsten Sachen, die ich am Spieltisch mal miterlebt habe, da kam ein Spieler und der war relativ neu, auch Anfänger im Rollenspiel, und der hat richtig coole Hintergründe für seine Charaktere geschrieben. Das war schon fast poetisch.
Mhm.
Also der hat im Grunde genommen so einen Teaser-Text für seinen Charakter geschrieben.
Ja.
So eine A4-Seite und dann irgendwie so und dann, also so wie so ein Intro quasi für den Charakter geschrieben, wie so ein Klappentext.
Eine Einleitung.
Richtig, mhm. Ja, richtig, richtig gut. Und so bla bla, und dann also dieses, und jetzt ist der Crusher der Ork-Samurai mhm. und haut euch gleich aufs Maul. So, also toll.
Mhm.
Schön geschrieben. Und das hat auch Spaß gemacht, weil da Informationen drin steckten für die Spielleitung, die ich gut gebrauchen konnte. Hintergrundinformationen, ja. 2, 3 Namen vielleicht. Ja, eine Verwurzelung auch in der Spielwelt, was auch wichtig ist. Und aber gleichzeitig das nicht gelangweilt hat beim Lesen.
Ich habe das für meine Con-Charaktere, die ich als Spielleiter quasi vorbereitet habe, um jetzt mal auf den anderen Weg zu kommen, wenn man vorgefertigte Charaktere bekommt. Weil normalerweise, du kriegst den Bogen, das sind 1 bis 3, 4, 5 Blätter, je nachdem, was du spielst und wie ausgearbeitet es ist. Dann hast du die Spieler und die gucken sich dann die Charakterbögen an und dann lesen sie das alles durch. Und das hält ja unheimlich auf.
Ja.
Und meistens dann überlesen sie was und irgendwann, wenn du einen zweiten in der Hand hast, dann hast du auch gar nicht mehr so richtig Lust. Meistens
genau.
Geht es nur darum, ja, ich hätte ganz gerne irgendwie einen Mechaniker oder einen Zauberer oder was auch immer.
Genau, ja. Hauptsache ich kann kämpfen.
So, ich hab mir angewöhnt, quasi Kurzübersichten
zu machen. Super, sehr schön.
Ja? Wo ich dann sage, dieser Charakter kann zaubern, kann kämpfen, kann dieses, er glänzt damit oder er hat diese Schwäche oder er hat diesen Vorteil. Wirklich nur harte Fakten drauf.
Ja.
10 Wörter, mehr
total,
nicht.
Total super. Das hat das Alien-Rollenspiel auch toll gemacht. Ich weiß nicht, ob du dir die Online-Sachen schon angeschaut hast, aber da hat jeder Charakter so ein 3-4-Satz-Intro quasi, das ein bisschen was über den Charakter aussagt.
Eine Kurzbeschreibung.
Ja.
Schön.
Ja. Finde ich total super. Und ne, allein die Jobbeschreibung. Ich meine, gut, jetzt ist Alien-RPG über das Mutantia-Null-System auch nicht das komplexeste.
Mhm. Ne?
Also die sind Regeln relativ schnell und übersichtlich gemacht, was ich generell mag. Aber es kommt halt direkt damit. So, das heißt, die vorgefertigten Charaktere für das Szenario aus dem Buch haben direkt alles, was man dazu braucht.
Ja.
Das ist schon mal richtig gut gemacht. Ansonsten, wenn man es ein bisschen komplizierter mag, das hat die neue Einsteigerbox von Splittermond total super gemacht. Die Schnellstartcharaktere aus der Startbox haben ein Solo-Abenteuer mit dabei.
Die Rückkehr der Solo-Abenteuer.
Rückkehr der Solo-Abenteuer. Und tatsächlich ist es so, dass du in dem Solo-Abenteuer Entscheidungen triffst, die sich dann auf einige Werte noch auswirken. Das heißt, es sind einige Lücken auf dem Charakterbogen, wo 2, 3, 4 Punkte noch nicht ganz fertig verteilt sind. Und aufgrund von Entscheidungen der Hintergrundgeschichte, also du spielst selber als Spieler oder spielender Mitspieler einen Teil der Hintergrundgeschichte dieses Charakters und hast dadurch eine ganz andere Verbindung direkt zu so einem einfachen, vorgefertigten Schnellschaltcharakter.
Und nicht nur das, du hast ja auch noch den großen Vorteil, wie ich finde, dass du das System dann spielerisch kennenlernst.
Richtig.
Ohne dass du, ich sag jetzt mal, das Gefühl hast, jemanden auszubremsen oder zu nerven durch Fragerei.
Genau, ich kann also als, wenn ich die Spielleitung mache auf einer Con, auch Runden ausschreiben, auf denen ich schreibe, bitte sucht euch schon vorher die Charaktere aus. Bei Online-Cons geht das ganz gut. Ne? Da weiß man meistens ja schon, wer in der Runde sitzt.
Ja.
Wird sich dann im Real Life nochmal zeigen, wie das praktikabel das denn ist. Aber
abwarten.
Ne, wenn man sagt, die Gruppe trifft sich schon mal morgens einmal um 10, jeder kriegt seinen Charakter ausgehändigt und wir fangen um 15 Uhr mit Spielen an, hat jeder in der Mittagspause nochmal Zeit, das, weiß ich nicht, 35-punktige Solo-Abenteuer durchzulesen.
Mhm.
So, bereitet euch vor.
Bereitet euch vor,
Warum sollte immer nur der Spieler das sich vorbereiten?
ich bin absolut dafür, dass sich beide Seiten vorbereiten.
Absolut.
Ja.
Ne? Absolut wichtig.
Ja, weil wenn sich immer nur der Spielleiter vorbereiten würde, dann liegt alle Arbeit an ihm.
Ja.
Und gerade bei Online-Cons, also bei Online-Spielen, dadurch, dass ich ja fast alles irgendwie ins Roll20 oder wie auch immer irgendwie eintragen muss, das ist ja unheimlich viel Arbeit. Also da bist du locker vier, fünf Stunden dabei. Ne?
Du brauchst ungefähr so lange für die Vorbereitung eines Abenteuers wie dann am Ende fürs Leiten.
Ja.
In manchen Fällen. Und wenn dann die Runde nicht zustande kommt, ist es halt ärgerlich.
Ja, also am schlimmsten ist, wenn natürlich kurz vorher nochmal abgesagt wird.
Ja. Könnte man so sagen. Nein, also es ist ja jetzt vorbereitet. Ich brauche jetzt ja die Vorbereitungszeit nicht nochmal machen. Immerhin.
Ja.
Immerhin wenigstens das. Hm. Woher holst du denn so deine Ideen für Hintergrundgeschichten?
Die kommen mir so spontan.
Okay. Wenn du so an deine langjährig gespielten Charaktere denkst und überlegst, Gerwulf zum Beispiel.
Du, die sind tatsächlich einfach so im Spiel gewachsen.
Ja.
Durch Situationen, die ich genutzt habe, weil ich dann zum Beispiel meine, das würde jetzt halt eben passen. Oder weil es dann einfach so passiert ist. Ich habe ja für die Charaktere mir eine Grundstruktur an Verhalten quasi überlegt. Ne?
Ja.
Also um jetzt also, bei Gerwulf, dem DSA andergastischen Söldner zu bleiben, der hat ein, sagen wir mal, ein schlichtes Gemüt. Der ist jetzt nicht irgendwie von Weisheit geprägt. Ja?
Kommt nicht gerade aus dem Adel.
Ne? Der ist sehr impulsiv. Und der macht halt einfach Dinger.
Und der ist nur in Gareth verheiratet.
zum Beispiel. Es sei denn, er ist in Gareth, dann ist er in Ferdok verheiratet.
Genau.
Ja? Selbst das ist eine Sache, die ist gewachsen.
Ja,
das absolut. War nicht festgelegt.
Nein.
Für mich, der war impulsiv, weil ich immer gesagt hatte, ich möchte einfach hier jemanden haben, der einfach mal was tut.
Ja.
Wir hatten damals, ich glaube, zwischenzeitlich 7 Spieler.
Mhm.
Ne? Und jeder weiß, wenn man über Sachen diskutiert, plant und hin und her, dann vergeht eine ganz lange Zeit. Und dann war für mich einfach, ich mache mir jetzt einfach mal einen impulsiven Charakter, der sagt, wenn wir jetzt hier nichts machen, dann machen wir was Althergebrachtes. Das ist ein Sturmangriff. Hat immer geklappt. Ich habe jeden überlebt.
Genau. Ja, das ist halt das Ding. Wenn du jetzt ein ganz neues Spieler am Tisch hast, die dir Fragen stellen wie Charaktererschaffung, ich habe gar keine Idee. Hättest du Tipps oder irgendwelche Hinweise, wo die Leute suchen könnten?
Ja, naja, also man kann sich natürlich aus den Geschichten, die man kennt, immer mal ein bisschen Inspiration holen. Wobei ich halt immer sage, Inspiration ja, kopieren ist eher doof. Weil
Gandalf der Magier muss ja nicht sein.
Ja, ja, und wir brauchen auch keinen Captain Jack Sparry oder sowas.
Ja.
Es wird jeder erkennen und jeder denkt sich, Captain Jack, Fake, was auch immer.
Ich hatte mal einen Mitspieler am Tisch, der einen Anakin Himmelsläufer spielte.
Ja, ich erinnere mich, dunkel. Wir hatten da schon mal drüber geredet.
Ja. Ja, ist halt so semi-kreativ, ne?
Ja. Und Legolas brauche ich jetzt auch nicht.
Ne? Wenn ihr schon klaut, ja, also wenn ihr schon Charaktere 1:1 übernehmen wollt, dann sucht euch wenigstens irgendwas, was nicht jeder andere gelesen hat. So.
Nee,
oder klaut Charaktereigenschaften.
Genau, klaut Teile. Nehmt.
Genau.
Das ist ja, Inspiration ist ja für mich nur etwas, dass ich sage, ich nehme einen Teil dessen, was mir gefällt und kombiniere es vielleicht mit irgendwas.
Richtig. Ja?
Das kann aus einem Film sein, den ihr irgendwann gesehen habt, aus einer Serie, aus einem Buch, aus einer Geschichte, die ihr gehört habt. Das kann aus so vielen, teilweise könnt ihr sogar von realen Personen oder Leuten, die ihr kennt, irgendetwas nehmen.
Sei es eine Catchphrase oder irgendwas anderes, ja.
Ich erinnere mich, dass ich mal Deadlands gespielt habe und dann war da zum Beispiel also ein Charakter, ein großer, ich meine, das war ein Indianer,
ja.
Der war mir unheimlich sympathisch, so also jetzt so als Spieler. Und ich habe dann später erst mitgekriegt, dass dieser Charakter eigentlich eine Hommage an Bud Spencer ist.
Mhm.
Also so von der Anlehnung her.
Ja.
Ja. Das war großartig. Ja.
Genau.
Aber es war halt keine Kopie. Man hat so die Anlehnung halt eben gemerkt.
Eine Hommage.
Eine Hommage.
Eine Hommage halt. Ist ja was anderes. Ne? Genau.
Ja.
Also ich meine, es gibt so Archetypen, ja. Das sind so Charaktere, ja, weiß ich nicht, der gut bogenschießende Elf, der sich in der Wildnis auskennt. Der Magier, der allwissende Magier mit der Pfeife. So, das sind so Klassiker, ja. Das erinnert natürlich sehr stark
an
Legolas und Gandalf. Aber das ist ja ein Start. Aber man muss dann halt für sozusagen Individualisierung sorgen.
Richtig.
Und das funktioniert oft über gute Hintergrundgeschichten. Und manchmal kann man sich ja auch in Situationen Teile der Hintergrundgeschichte gut überlegen.
Ich überlege mir halt ganz grob, warum geht mein Charakter raus? Also warum verlässt er sein sicheres Heim? Natürlich, das Heim kann abgebrannt sein, überfallen worden sein, bla bla bla. Kann sein, kann vielleicht auch schön sein, je nach Welt.
Schritt 1, Motivation.
Na? Dann überlege ich mir, wie sieht denn der Charakter so in groben Zügen aus? Und warum ist das so? Ist er voll tätowiert? Hat er überall Piercings? Hat das nicht? Findet das doof? Warum ist das so, wie es ist?
Schritt 2, Optik.
So, dann, wo möchte mein Charakter hin?
Ja.
Ja, also jeder Mensch hat auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie ein persönliches Ziel. Also, und sei es auch nur Sicherung seines Unterhaltes.
Schritt 3, der Drive.
Ja, und wie mache ich das? Bin ich Jäger? Bin ich Wissenschaftler? Wo liegt meine Stärke? Mhm. Wo liegt das Interesse meines Charakters? Das kann auch zum Beispiel ein Hobby sein oder eine Kunst, die er verfolgt.
Genau.
Ja, ich versuche für jeden Charakter, den ich mache, versuche ich irgendwie abzubilden, dass er eine Art Beruf oder eine Fertigkeit hat, womit er zum Beispiel Geld verdienen könnte.
Ja.
Mein Söldner war zum Beispiel sehr gut damit, mit Holzkunde.
Ja.
Also Holzbearbeitung. Genau. Ja.
Passt ja auch zum Anagaster.
Passt wunderbar zum
Anagaster. Wie die Holzfaust, aufs Holzauge.
Ja. Also, ne? Ja. Damit habe ich zum Beispiel auch gleich ein Klischee mit aufgenommen.
Ne? Ja, aber
was damit,
das Klischee
was
kommt spielt. Ja von das kommt ja irgendwo her.
Ja, aber selbstverständlich.
Natürlich.
Ja.
Ja, und letzten Endes ist es dann, wo wir zu Schritt 4 im Grunde kommen, Verwurzelung.
Ja, genau.
Ja.
Das wäre jetzt so, wo ich sage, Familie, Freunde, Verwandtschaft, irgendwie so.
Genau.
Da suche ich, also ich müsste zumindest festlegen, Eltern, ja, sofern nicht aus dem Ei geschlüpft. Ja.
Eben.
Ich könnte auch vielleicht in einer Sippe aufgewachsen sein und sagen, Eltern. Weiß ich nicht. Ich habe bestimmt welche, aber wir werden untereinander durch alle geprägt.
Wenn ich an James Holden aus Expanse denke,
ja.
Der hat 8 genetische Eltern. 3 Mütter und 5 Väter.
Hm.
Ja, der ist ein Genmix und
ja.
Also allein das ist ja ein super geiles Beispiel für eine Hintergrundgeschichte. Der ist in so einer Kommune groß geworden, ja. Als ein Kind. Sein Daseinszweck war im Grunde genommen, seinen Eltern das Land zu erhalten, damit sie das behalten durften. Und das macht aber diesen Charakter so tiefgehend. Mhm. Alleine diese einfache Information, auch wenn du in den ersten, weiß ich nicht, 1-2 Staffeln die Eltern oder seine Heimat nie siehst, hast du trotzdem eine Information über diesen Charakter.
Genau.
Der dafür sorgt, ach so, okay, und darum ist der so ein Goody-Good-Shoes, so einer, der alles gut machen will, weil der einfach mal so aufgewachsen ist.
Ja. So. Aber das ist ja Verwurzelung, Familie, Freunde.
Ja,
ne?
Genau.
Selbst wenn mein Dorf, sage ich jetzt mal, ausgelöscht wird, dann werde ich irgendwo vielleicht noch den entfernten Onkel haben.
Genau.
Man könnte sagen, jo, der Onkel ist Büttel.
Den Lehrmeister, der einen dann aufgenommen hat damals.
Zum Beispiel. So. Ne? Und wie du auch vorhin sagtest, warum kann mein Charakter jetzt zum Beispiel lesen und schreiben?
Richtig.
Als Barbar, was vielleicht total unüblich ist. Oder warum kann mein Held, woher kommt das BWL-Studium?
Klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel Braveheart. Ja, wenn man sich den alten Film anschaut, da kommen auch die Eltern ums Leben, alle wird niedergebrannt und er wird vom Onkel großgezogen.
Genau.
Lernt lesen und schreiben, zivilisierte Dinge und so weiter und so fort. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die auch im Film, relativ kurz, aber sie wird erzählt.
Genau.
So, und das reicht aber aus, um zu erklären, warum William Wallace all diese Dinge kann.
Warum er nachher zum Beispiel Latein sprechen kann.
Richtig.
Oder Französisch, meine ich.
Genau, das ist, glaube ich, in dem Film, sind das 5 Minuten oder so?
Wenn überhaupt.
Ja. Es wird das halt kommt kurz immer erwähnt.
Wieder situativ rein, ja.
Genau, aber es ist eine Hintergrundgeschichte. Und meines Erachtens nach auch der Teil der Hintergrundgeschichte, der relevant ist. Ich möchte auch als Spielleitung keine 37 Seiten Biografie lesen. Nein.
Ich musste vorhin nochmal in mich gehen und aus ganz, ganz alten Labtagen.
Ui.
Das ist jetzt kein Scheiß, da sind Laber da gewesen, die sind mit einem Aktenordner angereist.
Das ist Wahnsinn.
In dem Aktenordner ist die Geschichte, also ne, der Anfang der Geschichte. Mhm. Dann haben sie die Cons mit eingewoben. Früher gab es da noch so Con-Bestätigungen mit Stempel und allem drum.
Ja. Labtage, wichtig.
Erfahrungspunkte. Ja. Ganz schrecklich. Persönliche Meinung natürlich. Schreckliches System. Aber muss jeder für sich entscheiden, wie er Spaß hat. Ich finde es nur ein bisschen überflüssig.
So ein bisschen bürokratisch.
Jo, merkt man das sowas in Deutschland. So, dann haben sie die Geschichte fortgesetzt. Also sie haben quasi wie im Tagebuch, sage ich jetzt mal, beschrieben, was dann der Charakter auf der Con miterlebt hat. Wie er dann von der Veranstaltung, also von der Con zu der anderen quasi gereist ist, was in der Zwischenzeit gegangen ist.
Hui.
Wie gesagt, Aktenordner.
Naja. Ja?
Und heftig. Hat auch keinen interessiert.
Ich wollte gerade sagen, hat auch keinen, also ist für die Mitspielenden sicherlich interessant.
Ja. Ja.
Und für die eigene Gruppe sicherlich auch total spannend. Ich meine, ist ja noch was ganz anderes, ob ich ein Tagebuch für meinen Charakter führe oder ob ich auch erwarte, dass das alle anderen lesen. Ja, ich bin ein großer Freund davon, wenn Mitspielende am Tisch sich Notizen machen. Und ich freue mich total darüber, wenn diese Notizen auch so ein bisschen personalisiert sind. Ich finde das total super, wenn dann das Ganze in Tagebuchform und vielleicht auch aus Charaktersicht geschrieben wird.
Klar, wenn man daran Spaß hat, dann kann man das gerne machen.
Mache ich selber auch nicht immer und ist auch sehr charakterabhängig, aber bei Coriolis zum Beispiel habe ich es gemacht.
Mhm.
Und dann war natürlich auch der Bericht von der letzten Spielrunde ein bisschen eingefärbt.
Ja, gut, das kann passieren.
Aus Charaktersicht halt.
Ja, ne? Natürlich.
Macht aber dann auch wieder ein bisschen, was ist ja kein Hintergrund zum Charakter, sondern das sind ja die Dinge, die im Spiel entstehen.
Richtig, genau.
Ja. Und erinnert einen ja eher an das, was passiert ist, als an den Charakter selber.
Hast du denn sonst noch einen persönlichen Tipp zur Charaktergestaltung, gerade jetzt für neue oder vielleicht auch als alternative Inspiration?
Ja, also es gibt tatsächlich gibt es Bücher zu dem Thema. Wir werden euch sicherlich auch nochmal ein oder zwei dazu verlinken, die einem diese Charaktererschaffung erleichtern. Außerdem finde ich es immer gut, was in vielen Systemen vorhanden ist, diese 20 Fragen.
Daran dachte ich auch vorhin schon.
Genau. Das gibt es in ganz vielen Rollenspielsystemen. Ich werde euch sicherlich ein, zwei nochmal in die Shownotes packen, als Verlinkung. Und mal schauen, vielleicht findet ihr auch online was. Vielleicht habt ihr auch den ultimativen, supergeilen Fragekatalog, der jede Charaktererschaffung immer wieder gut macht. Aber dass der Charakter dadurch abgerundet wird, dass man bestimmte Fragen dazu beantwortet.
Also mir ist es noch in Erinnerung, dass bewusst das erstmal wahrgenommen bei DSA 4.1.
Ja.
Da war, ich glaube, irgendwo in einem Wege der Helden oder wie auch immer, stand dann hinten die 20 Fragen.
Das gab es auch tatsächlich, ich glaube, Shadow waren zwei Zeiten sogar schon, dass das.
Und diese 20 Fragen nehmen dich quasi an die Hand und helfen dir dabei, deinen Charakter zu gestalten, auszuarbeiten.
Da stehen so blöde, einfache Fragen drin, wie, was ist denn der Familienstand des Charakters?
Genau.
Hat er Kinder?
Ne?
Hat er noch Eltern?
Ja.
Sowas.
Was ist dein Beruf? Womit hast du dein Geld verdient? Und so weiter.
Ja. Ja. Finde ich übrigens richtig großartig in manchen Rollenspielen, dass du dir direkt eine biografische Charaktererschaffung hast. Shadowrun 5 bietet das ja als alternatives Charaktererschaffungssystem mit an.
Mhm.
Zum Beispiel. Aber ein System, das leider überhaupt nicht mehr produziert wird und für das man echt fast gar nichts mehr findet, das meiner Meinung nach aber eine der besten Charaktererschaffungen hatte, war das Space Gothic von Ulysses.
Kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich muss da gerade an Traveller denken.
Ja, Traveller auch, aber genau, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Aber
wobei Traveller ja nun mal eher eine chaotische Empfehlung ist,
ja,
weil Traveller nimmt dich zwar an die Hand und du kriegst auch in der Regel einen Charakter, Ja, die Charaktere können tatsächlich bei der Charaktererschaffung sterben. sagen wir mal so, ich habe nie das gekriegt, was ich haben wollte, aber es war immer irgendwie toll.
Das kann dir bei dem Space Gothic auch passieren, dass du nicht das kriegst, was du haben willst, weil bestimmte Karrieren dir verweigert werden, wenn du einen kriminellen Hintergrund hast. Dann kannst du einfach kein Offizier mehr in der Sternenflotte werden.
Ist aber so. Ist aber auch eine schöne Story dann nachher.
Genau, du hast halt alleine aufgrund dieser Charaktererschaffung schon einen Hintergrund für den Charakter. Ohne dass du dir selber kreativ Gedanken darum machen musst. Sondern du setzt einen Startpunkt und schaust mal, wo es diese Figur hintreibt.
Ja,
ansonsten, so Tipp, ja tatsächlich, schaut euch das an, was ihr mögt. Guckt euch mal Charaktere an, die ihr aus Filmen, aus Büchern, aus Serien oder aus anderen Medien kennt, ja, aus dem Hörspiel oder was auch immer, und überlegt, welchen Teil von dem Hintergrund dieses Charakters finde ich so toll, dass er mich an die Hand nimmt.
Ich kann noch als Empfehlung sagen, viele Rollenspielregelwerke haben in der Regel so in dem letzten Kapitel noch Hinweise zur Inspiration.
Genau, inspirierende Werke.
Ja, ja. Das können Bücher sein, das können Filme sein, Serien oder was auch immer. Und ich gucke da tatsächlich dann fast schon als erstes rein.
Ja.
Weil oftmals ist zum Beispiel auch in den neueren Regelwerken irgendwas mit der Musik dahinter.
Ja, total super.
Und dann gucke ich, ob ich die Musik irgendwo vielleicht mal hören kann, ob ich mir so wiederholen kann. Lass das dann laufen und während ich dann die Musik laufen lasse, lese ich mir dann das Regelwerk durch.
Das Erste, was ich mache, wenn ich ein neues Regelsystem mir anschaue, ist, dass ich mir mindestens einen Charakter erschaffe. Einfach nach den Charaktererschaffungsregeln, um zu gucken, wie die Regeln funktionieren. Das hilft einem aber auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte dann ein plausibler Charakter aussehen. Und wenn ihr euch Inspiration sucht aus anderen Medien, denkt auch mal über Grenzen hinweg. Also, wenn ihr einfache Charaktereigenschaften oder Handlungseigenschaften euch anschaut, ich kann ja auch Handlungsweisen eines Science-Fiction-Charakters in die Fantasy übertragen. Mhm. Ja, wenn ich mir überlegen würde, ich würde einen ruchlosen Söldner spielen wollen, ja, in einem Fantasy-System, dann würde ich mir Amos angucken aus The Expanse. Ihr merkt, ich bin begeistert. zum Beispiel.
Ja.
Oder so ein Paladin, dann würde ich mir den Holden angucken. Ja?
Zum Beispiel. Überlegt euch auch, was hat der Charakter, den ich jetzt gerade erschaffe, an Mehrwert für die Gruppe?
Also absolut.
Quasi als, sagen wir mal, Daseinsberechtigung.
Man kann sich auch mal zusammensetzen, also dass alle Mitspieler sich die Charaktere gemeinsam erschaffen und vielleicht auch sich eine gemeinsame Hintergrundgeschichte als Motivation ausdenken.
Ja, also je nach Setting. Ich denke da jetzt so an Cthulhu Vietnam zum Beispiel, wo man sagen könnte, wir spielen jetzt hier eine versprengte Einheit.
Genau.
Ne? US-Soldaten, wie auch immer.
Stellt euch völlig egal. Ne? Stellt euch einfach mal so eine Session Zero vor, jetzt mal Cthulhu Vietnam, um dabei zu bleiben, wo ihr mit der Ausbildung anfangt.
Zum Beispiel. Dann hat man gleich eine Verknüpfung und startet dann irgendwie 2 Jahre später in der grünen Hölle.
Ja, hat ein bisschen was von Full Metal Jacket.
Stimmt. Wir machen ja auch so einen schönen Zeitsprung quasi.
Genau.
Ja. Finde ich einfach mal interessanter. Ne?
Da steckt und aber das Thema Gruppenkonzept dann wieder dahinter.
Ja. Da hat dann auch jeder seine Rolle und es funktioniert ein bisschen schnittiger.
Ja, Gruppenkonzepte ist nochmal ein Thema für eine spätere Folge. Können wir nochmal drüber nachdenken und werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen.
Finde ich ein sehr spannendes Thema und bin ich ein unheimlicher Freund von geworden.
Hängt auch mit Gruppenvertrag und Ähnlichem zusammen.
Da gehen wir nochmal drauf ein.
So ist es. Wie sind das bei euch da draußen? Habt ihr irgendwelche coolen Tipps, wo ihr Hintergründe herkriegt?
Habt ihr sonstige Anregungen zu den Themen, die wir jetzt hatten? Oder irgendwelche Wünsche?
Habt ihr das tollste Rezept für Charaktere überhaupt? Die Suppe?
Stellt sie uns vor, schreibt uns und wir gehen darauf gerne ein. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und spielt weiter.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.
Ciao.